NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntag haben die Ukraine und Russland ihren bisher größten Gefangenenaustausch beendet und wir sprechen gleich darüber, wie es nun weitergehen könnte. Wir schauen nach Hamburg, wo nach der Messerattacke am Hauptbahnhof weitere Details zur mutmaßlichen Angreiferin bekannt geworden sind. Und wir schauen gegen Ende der Sendung auf die Auszählung der Stichwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wo heute in drei Landkreisen die endgültige Entscheidung über die Landratsposten gefallen ist. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Ja, war das nun alles oder war das ein erster Schritt zu einer wirklichen Annäherung? Russland und die Ukraine haben ihren bisher größten Gefangenenaustausch beendet. Seit Freitag haben beide Seiten ja jeweils insgesamt 1000 Kriegsgefangene in das jeweilige Heimatland zurückkehren lassen. Den Austausch hatten die beiden Kriegsparteien bei den ersten direkten Gesprächen Mitte Mai in Istanbul vereinbart. Das ukrainische Fernsehen, das zeigte heute Bilder von Männern mit kurzgeschorenen Haaren und auch sichtbar mitgenommen, die zum ersten Mal seit Monaten ihre Frauen und Kinder wieder in die Arme nehmen konnten. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Sawicki in Kiew. Herr Sawicki, wie geht es den Menschen, die jetzt in die Ukraine zurückkehren durften?
Das wird man wahrscheinlich in den kommenden Tagen noch genauer erfahren. Sie haben es gesagt, die Männer, die da heute, auch in den vergangenen beiden Tagen angekommen sind, überwiegend Männer, sahen teilweise wirklich abgemagert aus, dünn. Wir wissen von einzelnen Berichten, dass da einige Soldaten bis zu 40, 50 Kilogramm abgenommen haben während der Gefangenschaft. Es gibt auch einzelne Berichte über Soldaten, die schwer krank zurückgekommen sind. Sogar Fälle von Tuberkulose soll es da geben. Dennoch, wenn man sich eben die Szenen angeschaut hat am vergangenen Freitag, Samstag beziehungsweise gestern, vorgestern und auch heute, da gab es natürlich emotionale Szenen, Freude über die Zusammenkunft nach vielen Monaten, aber durchaus auch Kritik, dass von Seiten zum Beispiel der Azov-Brigade hier in der Ukraine, dass keiner offensichtlich von deren Kämpfern zurückgetauscht worden ist. Also nicht nur sozusagen umfassende Freude in der Ukraine über die Umstände des Gefangenenaustauschs.
Und was wissen wir über die Freigelassenen, wie sie zum Beispiel die vergangenen Monate zugebracht haben, wie sie behandelt worden sind?
Auch das wird sich wahrscheinlich im Einzelnen demnächst noch dokumentieren lassen, beziehungsweise wird dokumentiert. Aber wir wissen einerseits aus der Vergangenheit über Medienberichte, auch Dokumentation von Bürgerrechtsorganisationen, dass ukrainische Soldaten regelmäßig Folter ausgesetzt werden in russischer Haft. Und in dem Fall ist es so, dass einige der Soldaten bis zu 3 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen sind und man sich deswegen ungefähr ausmalen kann, was das für Zustände gewesen sind über die lange Zeit. Das sind offensichtlich auch Soldaten, die an ganz verschiedenen Stellen der Front gekämpft haben, die in verschiedenen Situationen gefangen genommen worden sind und die dementsprechend sozusagen landesweit jetzt zu ihren Familien zurückkehren.
Ist die Ukraine, also ein Land mitten im Krieg, überhaupt darauf vorbereitet, so viele Freigelassene auf einmal zu betreuen und wieder aufzunehmen?
Das hängt wahrscheinlich im Einzelnen vom Zustand der Soldaten ab, welche eigenen Möglichkeiten sie sozusagen haben, sich zu regenerieren. Mit Blick auf die medizinische Versorgung ist das sicherlich so, dass das mit Sicherheit eine Herausforderung sein wird, so viele auf einmal aufzunehmen, auch was die psychologische Versorgung vor allem angeht. Aber das ist letztlich ein Thema, was mehr oder weniger das ganze Land derzeit betrifft. Die ukrainische Regierung hat in den vergangenen Monaten verschiedene Programme zur Betreuung von Veteranen, von ehemaligen Kriegsgefangenen auf den Weg gebracht. Es ist aber auch so, dass private oder auch sozusagen nichtstaatliche Organisationen und Initiativen hier mit in die Bresche springen. Ich selber konnte mir zum Beispiel ein Bild davon machen in so einem Veteranenzentrum im Süden der Ukraine im vergangenen Jahr. Solche Zentren sind an verschiedenen Stellen im Land entstanden. Also das ist eine umfassende Aufgabe insgesamt gesehen, um mit Kriegsgefangenen und mit Veteranen, um die wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
Nun war dieser Gefangenenaustausch ja das, ja, sagen wir mal, einzige Ergebnis der ersten direkten Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern. Wie geht es nun weiter? Ist damit das Potenzial erstmal ausgeschöpft?
Also aus Sicht der Ukraine hatte es sowieso nicht wirklich große Erwartungen an diese Gespräche in Istanbul gegeben, mit Blick darauf, dass es ja eigentlich eine Waffenruhe geben sollte aus Sicht der Ukraine. Und diese Waffenruhe ist derzeit nicht in Sicht, auch aufgrund der Rhetorik Russlands. Es gab unlängst weitere Aussagen, zum Beispiel des Außenministers Sergei Lavrov, der sinngemäß die Legitimität der ukrainischen Regierung, auch des Staatswesens insgesamt der Ukraine, in Zweifel gezogen hat. Insofern geht man nicht davon aus, dass Russland bereit ist zu Konzessionen, es sei denn, der Druck auf Russland würde erhöht, zum Beispiel durch Sanktionen. Das ist etwas, was Volodymyr Zelensky abermals jetzt an diesem Wochenende gefordert hat. Natürlich auch vor dem Hintergrund der schweren Luftangriffe, die es in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag mehr oder weniger landesweit gegeben hat.
Sie haben es gerade angesprochen, Russland hat fast 300 Kampfdrohnen in der vergangenen Nacht gestartet. Welche Schäden haben die angerichtet?
Ja, in der Tat, allein in der vergangenen Nacht etwa 300 Kampfdrohnen nach ukrainischen Angaben, mehr als 60 Raketen und Marschflugkörper. Und in der vergangenen Nacht hat es alleine nach bisherigen Angaben 12 Tote gegeben in verschiedenen Regionen, darunter in der Hauptstadt oder beziehungsweise auch der Region Kiew, aber auch im Westen der Ukraine, also in Gegenden, die weit ab der Front sich befinden. 60 Verletzte soll es mindestens gegeben haben in der vergangenen Nacht und außerdem noch viele weitere Verletzte mit Blick auf die Angriffe von Freitag auf Samstag und massive Schäden an Wohnhäusern, an verschiedenen Gebäuden der zivilen Infrastruktur. Das ist die vorläufige Bilanz dieser sehr verheerenden beiden Nächte.
Einschätzungen von Peter Sawicki in Kiew. Vielen Dank. 2 Tage ist der Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof nun her. Die Züge dort, die fahren wieder nach Plan, aber dieser Angriff, der wird die Behörden der Hansestadt noch eine ganze Weile beschäftigen, das ist sicher. Die Frau, die auf dem Bahnsteig für Fernzüge wahllos Menschen angegriffen haben soll, war der Polizei offenbar schon mehrfach aufgefallen. Es habe Anzeichen für eine psychische Erkrankung gegeben, heißt es zum Beispiel vom Innenministerium in Niedersachsen. Und nur einen Tag vor der Tat in Hamburg, da war die Frau aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden, wie Frau Kerein nicht aus Hamburg berichtet.
3 Wochen ist die 39-Jährige im Geestland bei Bremerhaven behandelt worden. Anfang Mai war die Frau dem niedersächsischen Gesundheitsministerium zufolge hilflos gefunden und von einem Gericht in die Klinik eingewiesen worden. Schließlich sahen die Ärzte aber keinen Grund mehr, sie da zu behalten, und freiwillig wollte die Frau offenbar nicht bleiben, obwohl sie wohl keine feste Wohnung hat. In ihrer Heimat in Niedersachsen war die Frau Polizei bekannt wegen psychischer Auffälligkeiten. Hamburger Medien berichten, dass sie auch hier in der Stadt mit Gewalttaten aufgefallen sei und im Frühjahr auch hier psychiatrisch behandelt wurde. Wir sind gerade dabei, den Fall nachzuvollziehen, heißt es dazu aus der Hamburger Sozialbehörde. Jetzt werden der 39-Jährigen versuchter Totschlag und schwere Körperverletzung in 15 Fällen vorgeworfen. Die Opfer der Messerattacke auf dem Bahnsteig am Hauptbahnhof am Freitag sind inzwischen alle außer Lebensgefahr. Mehrere Verletzte konnten die Kliniken inzwischen auch schon wieder verlassen.
Den Opfern geht es also besser, zumindest was die akuten Verletzungen angeht. Aber so eine Tat hinterlässt ja noch ganz andere Spuren. Bei denjenigen, die verletzt worden sind, aber auch bei denen, die flüchten konnten oder vielleicht nur zusehen mussten. Dirk Leuchtroth hat darüber mit Iris Hanning gesprochen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Traumatherapie und Leiterin der Opferhilfe Hamburg. Und zunächst ging es um die Frage, was macht das mit einem, wenn man so einen gefährlichen Moment, so eine Extremsituation wie dort am Bahnsteig miterlebt hat?
Das ist natürlich individuell vollkommen unterschiedlich. Das hängt von der Persönlichkeit ab, das hängt von den Vorerfahrungen ab, die ich habe. Und was auch eine ganz wesentliche Frage ist, ist, ob ich das überhaupt realisiere, was da gerade passiert. Also ob ich es wirklich wahrnehme. Und dann ist es so, dass es 3 menschliche Basisreaktionen auf Stress gibt. Das kommt aus dem Angloamerikanischen, das ist Fight, Flight, Freeze, also Kampf, Flucht, Erstarrung. Das können wir uns nicht aussuchen, das ist eine automatische Reaktion. Also es kann sein, dass es einen Fluchtimpuls gibt, es kann aber auch sein, und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass es ein Erstarren gibt, dass keine Reaktion möglich ist sozusagen. Oder in manchen Einzelfällen, seltenen Fällen oder so, es kommt dann auch zu so einer Gegenwehr sozusagen. Aber das können wir nicht entscheiden und es ist halt im Schock häufig so, dass Menschen erstarren.
Sich einer solchen extremen Situation zu stellen, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Es gab aber tatsächlich, Stichwort Fight, es gab tatsächlich mutige Menschen, die sich der Angreiferin entgegengestellt haben. Meine Kollegen vom Hamburg-Journal haben von einem 19-jährigen Syrer berichtet beispielsweise, der sich dazu entschieden hatte, die Frau aufzuhalten. Wie bringt man so eine Zivilcourage auf?
Untersuchungen zeigen, dass es wichtig ist, neben dem, was wir ja eben schon hatten, das überhaupt wahrzunehmen und als Notfall zu bewerten, dass es darum geht, sich verantwortlich zu fühlen für etwas und Selbstvertrauen auch zu haben in die eigenen Fähigkeiten. Also, dass es Handlungswissen gibt, was kann ich tun in solchen Situationen? Da kann man sich mental darauf vorbereiten. Es gibt auch Schulungen dazu. Zivilcourage ist ja etwas, was auch in Alltagshandlungen, wenn jemand diskriminiert wird oder anders in Gefahr ist, relevant ist. Und in solchen Extremsituationen ist es noch mal schwieriger, eben sich verantwortlich zu fühlen und genug Selbstvertrauen zu haben, zu handeln. Manchmal bringen sich Menschen in eigene Gefahr.
Nach einer solchen Tat wie am Freitag am Hamburger Hauptbahnhof, da drücken viele Menschen, auch Politiker natürlich, ihr Mitgefühl aus. Gut, aber was hilft Betroffenen nun wirklich?
Also Mitgefühl hilft schon auch, weil es ganz schrecklich ist, das kleinzureden, was passiert ist. Und man muss bei der Hilfe nochmal unterscheiden, was hilft direkt danach und was hilft dann im Verlauf, was ist dann unterstützend. Später im Verlauf kann es unterschiedliche psychische Symptome und Beschwerden geben. Also zum Beispiel typisch sind Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit. Innere Bilder kann es geben von dem, was erlebt ist. Dass man plötzlich anfängt zu weinen oder so. Stimmungsschwankungen. Und da ist es sehr wichtig, erstmal den Menschen zu vermitteln, das ist eine total normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Viele fürchten dann, sie werden verrückt. Es gerät alles außer Kontrolle. Es geht ja immer um Kontrollverlust bei solchen Erfahrungen. Und die Befürchtung ist, es gerät alles außer Kontrolle. Und erstmal zu vermitteln, das ist total normal, das geht meistens nach ein paar Tagen wieder weg.
Einschätzungen von Iris Hanning von der Opferhilfe Hamburg. Am Mittwoch trifft er sich zum ersten Mal, der Koalitionsausschuss der neuen schwarz-roten Bundesregierung. Neben dem Kabinett das zweite wichtige Gremium, in dem CDU, CSU und SPD gemeinsame Linien für ihre Politik ausloten und auch wichtige Weichen stellen. Worüber beim ersten Treffen gesprochen wird, das steht noch nicht fest. Aber dafür hat die Besetzung des Gremiums schon mal für Kritik gesorgt. Denn Union und SPD schicken 10 Männer in den Ausschuss und Saskia Esken von der SPD als einzige Frau. Eva Ellermann berichtet.
Die Frauen in der CDU müssen lauter werden, um wieder mehr Schlüsselpositionen in der Partei zu besetzen. Das sagt die CDU-Parteivize Karin Prien im ARD-Interview der Woche. Aus ihrer Sicht ist es nicht gut, dass im Koalitionsausschuss, der die Weichen für die schwarz-rote Regierungsarbeit stellt, nur eine Frau vertreten ist und keine aus der Union. Prien sagt:
Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier mehr Frauen und sozusagen ein diverseres Team hätten. Insofern müssen wir Frauen auch in der Union uns klar machen, wir müssen zukünftig genau diese Positionen auch wieder mehr besetzen. Also Parteivorsitz, Generalsekretär und Chef des Bundeskanzleramtes. Darum werden wir uns mehr bemühen müssen.
Die stellvertretende CDU-Vorsitzende verspricht der künftigen Chefin der Frauenunion:
Ich kann jedenfalls sagen, ich werde die neue Vorsitzende der Frauenunion darin unterstützen, den Frauen unserer Partei eine stärkere und lautere Stimme zu geben.
Altbundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zum Ende ihrer Amtszeit selbst als Feministin bezeichnet. Auf die Frage, ob sie sich auch als Feministin sieht, sagt die neue Bildungs- und Familienministerin Prien im ARD-Interview der Woche:
Ich bin Erfahrungsfeministin, ja.
Als junge engagierte Juristin habe es sie erstaunt, wie sie mit Heirat und erstem Kind uninteressanter für Arbeitgeber wurde und Gehaltsangebote niedriger wurden, erklärt die heute 59-jährige Mutter von 3 Kindern. Auch ihre Erfahrungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hätten sie zur Feministin gemacht. Prien sieht Care-Arbeit und Teilzeitfalle durchaus als Problem für Frauen, will aber als Familienministerin nicht in die Familien, Zitat, hineinregieren. Stattdessen will Prien dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, etwa in der Kita- und Ganztagsbetreuung.
Und über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit Mareike Wulff gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Frauenunion in Niedersachsen und war an diesem Wochenende beim Bundesdelegiertentreffen der Frauenunion in Reutlingen dabei, wo Bundesgesundheitsministerin Warken zur neuen Vorsitzenden gewählt worden ist. Frau Wulff, wie ist bei diesem Treffen diskutiert worden, dass in vielen entscheidenden Posten in der neuen Regierungskoalition, dass diese Posten mit Männern besetzt sind und Frauen eher in der zweiten Reihe zu finden sind?
Ja, also wir haben eine durchwachsene Bilanz, müssen wir sagen. Wir haben ja erstmal im Kabinett viele Frauen, die berücksichtigt worden sind. Oder was heißt berücksichtigt? Wir haben Frauen in Führungspositionen, das ist ja unser Ziel. Wo wir aber wirklich natürlich nicht zufrieden sein können, ist bei den Posten in der Fraktion oder jetzt auch im Koalitionsausschuss. Da muss man sagen, aus Frauenperspektive hätten wir uns deutlich mehr erhofft und wir hätten auch ein gutes Personalangebot gehabt. Also das ist für uns schon ein Auftrag, auch für die neuen Vorsitzenden, dass wir da deutlich mehr Einfluss nehmen.
Sie haben es schon angesprochen, der Koalitionsausschuss am Mittwoch kommt er zum ersten Mal zusammen, gilt als das Herz der schwarz-roten Regierung. Und da sitzt von Seiten von CDU und CSU keine Frau mit am Tisch, nur Frau Esken ist für die SPD dabei. Wie konnte das passieren? Das war doch schon mal ganz anders.
Naja, das hängt natürlich immer auch ein bisschen mit der Frage zusammen, wie das bei den Entscheidern diskutiert wird, die Thematik. Und ich glaube, da ist im Moment, das hat man ja auch an dem, ich sag mal, berühmten Selfie mit nur männlichen Akteuren gesehen, noch das Bewusstsein im Moment noch nicht so stark, dass das erstens nicht gut ankommt und zweitens auch nicht mehr mitgetragen wird, wenn wir männliche oder rein männliche Gremien haben. Frauen haben nicht andere Themen als Männer, aber sie haben häufig mehr Themen als Männer. Und diese spielen dann einfach keine Rolle mehr, wenn die Frauen nicht mit am Tisch sitzen.
Um mal im Bild zu bleiben von Frau Prien, das wir eben schon erwähnt haben, waren die Frauen zu leise?
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel, sage ich mal. Das, was erfolgsversprechend ist, man braucht erstmal, ich sag mal, Parteivorsitzende, die das Thema ernst nehmen. Und man braucht eine laute Frauenunion. Und wenn man das beides zusammen hat, dann kriegen wir eigentlich in der Regel eine ganze Menge miteinander hin. Ich weiß nicht, was genau da schiefgelaufen ist an der Stelle, aber ich denke mal, diejenigen, die den Koalitionsausschuss zusammengesetzt haben, die haben sich das Bild nicht nochmal angeguckt. Da sind zu viele Selbstverständlichkeiten im Moment, dass man sich einfach an, ich sag mal, diesen Positionen der Macht, ja, ich sag mal, dass man sie eben mit dieser Selbstverständlichkeit auch einen männlich besetzen kann. Und darüber müssen wir natürlich reden, das ist klar.
An diesem Wochenende haben Sie jetzt in Reutlingen eine neue Vorsitzende der Frauenunion gewählt. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen vertritt nun die Interessen der Frauen in CDU und CSU. Was erwarten Sie von ihr jetzt?
Ja, erstmal ist es natürlich schön. Wir haben uns dafür entschieden, eine Bundesministerin zu unserer Vorsitzenden zu machen. Das ist natürlich eine deutliche Stärkung der Frauenunion. Und das ist jetzt genau natürlich auch ihr Auftrag. Sie wird natürlich zum Parteivorsitzenden einen engen und guten Draht haben. Aber das muss auch klar sein, die Frauenunion ist nicht die ausgelagerte, ja, wie soll ich das sagen, Stelle des Kanzleramtes oder ähnliches. Die Frauenunion ist eine eigenständige Organisation mit eigenständigen Forderungen. Und die werden wir entsprechend auch artikulieren. Immer auf eine faire Art und Weise, das ist uns wichtig. Aber ja, wo man sich nicht einigen kann, muss man sich vielleicht auch mal wieder in der politischen Arena treffen. Das gehört dazu.
Nun sind wir ja gerade in Zeiten unterwegs, in denen ja, ich sag mal, große globale Themen die täglichen Nachrichten bestimmen. Da geht es um Zollpolitik, da geht es um die Verteidigung und so weiter. Welche Themen müsste Frau Wagen jetzt voranbringen, damit die Interessen von Frauen aus deutscher Sicht nicht unter die Räder kommen?
Naja, ich meine generell, ich sagte es vorhin schon, Frauen haben in der Regel keine anderen Themen als Männer, aber sie haben mehr Themen als Männer, weil sie einfach in einer spezifischen Lebenslage sind, einfach schon allein dadurch, dass sie natürlich Kinder bekommen und in die Welt setzen. Wir haben das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, gute Kinderbetreuung, hochqualitative Kinderbetreuung, was wir glauben, was weiterhin intensiv bearbeitet werden muss. Wir haben jetzt den Ganztagsanspruch, der demnächst in Kraft tritt. Da wollen wir natürlich eine gute Qualität für die Eltern gewährleisten und auch das umgesetzt werden kann. Wir haben das ganze Riesenthema Pflege, Vereinbarkeit, Pflege und Beruf. Auch da glauben wir, dass wir mit einem neuen Vorstand gute Akzente setzen müssen oder wo Frau Wagen natürlich auch prädestiniert geradezu für ist, Akzente zu setzen und was für uns als Frauen zu erreichen. Also ich glaube, in diesen Bereichen haben wir Handlungsbedarf, neben der Frage natürlich, dass wir mehr Frauen für Politik begeistern wollen. Das ist auch wichtig, denn nur wenn Frauen beteiligt sind und sich in unsere demokratischen Prozesse auch einbringen, dann spielt dieses Mehr an Themen eben einfach auch eine größere Rolle.
Sagt Mareike Wulff, die Vorsitzende der Frauenunion in Niedersachsen. Und jetzt wird es Zeit, nach Mecklenburg-Vorpommern zu schauen. In drei Landkreisen und in Neubrandenburg, da gab es heute die Stichwahlen für die Posten der Landräte bzw. des Oberbürgermeisters. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in Vorpommern-Rügen und in Vorpommern-Greifswalde hatte keiner der Bewerber in der ersten Runde vor zwei Wochen die erforderliche Mehrheit bekommen. Und in allen drei Kreisen hatten nun auch Bewerber der AfD die Chance, das Landratsamt zu erobern. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und es wird noch ausgezählt. Und mit Jürgen Jakob Gericke aus dem Ostseestudio Rostock wollen wir jetzt einen ersten Blick auf die Zahlen werfen. In zwei Landkreisen, da mussten die Amtsinhaber in die Stichwahl. Einer davon ist Vorpommern-Rügen. Da hatte der parteilose Amtsinhaber Stefan Kerth die absolute Mehrheit vor zwei Wochen nur ganz knapp verfehlt. Liegt er heute wieder vorn?
Ja, und zwar ganz deutlich. Aktuell haben wir 207 von 246 Wahlbezirken ausgezählt. Das reicht schon mal, um da auch sicher zu sein. Denn 72,9% sind auf den parteilosen Amtsinhaber entfallen. Der AfD-Kandidat Díaz Rodríguez hat 27,1% bekommen. Kerth kann also ganz offensichtlich weitermachen. Ziel für seine mögliche zweite Amtszeit ist es, bei den digitalen Angeboten im Landkreis aufzuholen, hat er schon gesagt. Und Gesundheitsvorsorge auf dem Land ist ihm wichtig.
Das ist also ein deutliches Ergebnis bisher zumindest. Auch die Wahllokale im Landkreis Vorpommern-Greifswald, die sind geschlossen. Hier lag der Amtsinhaber Michael Sack von der CDU vor zwei Wochen knapp vorn. Und heute?
Ja, hier hat er seinen Vorsprung ausbauen können. Ganz deutlich kann man sagen, erstmal Wahlbezirke 275 von 308 ausgezählt, also auch schon relativ weit fortgeschritten die Auszählung. Und Michael Sack von der CDU hat 58,1% momentan. Seine Herausforderung Inken Arndt von der AfD, die hat 41,9% im Moment. Das war ja im ersten Wahlgang noch viel knapper. 1,5 Prozentpunkte lagen die beiden nur auseinander. Und Amtsinhaber Sack will jetzt weitermachen mit Bauvorhaben im Landkreis. Gebaut werden sollen an Schulen, neue Rettungswachen und an den maroden Kreisstraßen, hat er angekündigt.
Schauen wir auf den Landkreis, auf den heute besonders viele sehr aufmerksam schauen, die Mecklenburgische Seenplatte. Hier hatte vor zwei Wochen ein AfD-Kandidat die erste Runde gewonnen, vor dem CDU-Kandidaten. Keiner von beiden hatte einen Amtsbonus. Was deutet sich dort heute Abend bei den Zahlen an?
Ja, 267 von 297 Wahlbezirke sind ausgezählt, also auch schon gut weit. Und hier hat sich das Blatt auf jeden Fall gewendet. Der CDU-Politiker Thomas Müller liegt vorn mit jetzt 56,1% und der AfD-Landtagsabgeordnete Enrico Schuld kommt dahinter mit 43,9%. Müller, der CDU-Kandidat, der jetzt sehr offenbar auch wieder das Amt übernehmen kann. Der war schon Vize-Landrat. Jetzt führt er also den Landkreis höchstwahrscheinlich mit rund 1200 Mitarbeitenden. Er hat gesagt, Wirtschaft und Ehrenamt müssen gestärkt werden, hatte er vor der Wahl gesagt.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Stadt Neubrandenburg. Da wurde heute noch ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wer liegt da vorn?
Da ist es noch nicht so ganz eindeutig, beziehungsweise ist die Auszählung noch nicht ganz so weit. 7 von 27 Wahllokale haben ausgezählt, aber das Ergebnis ist da auch schon recht eindeutig. Der Einzelbewerber Nico Klose kommt mit 66,16% weit nach vorn. Sein CDU-Herausforderer von der CDU, Frank Benischke, mit gerade 33,84%. Und Herr Kloß, der vielleicht Oberbürgermeister von Neubrandenburg nun wird, der hatte gesagt, mit Respekt, Toleranz und Lust auf Mitmachen möchte er das Amt füllen. Toleranz ist ja ein Stichwort. Die Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg ist ja nun nötig geworden, weil der Amtsinhaber Silvio Witt ausgeschieden ist auf eigenen Wunsch. Er hatte gesagt, im politischen Alltag, gerade in der Lokalpolitik, sind verbale und moralische Grenzen überschritten worden. Das Stadtparlament hatte ja entschieden, dass die Regenbogenfahne am Bahnhof nicht mehr gehisst werden darf. Und der offen homosexuell lebende Silvio Witt hatte daraufhin das Amt niedergelegt.
Vielen Dank, Jürgen Jakob Gericke aus dem Ostseestudio Rostock mit Zahlen zu den Stichwahlen in den drei Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Und auf ndr.de, da gibt's übrigens einen Live-Ticker zu allen anstehenden Entscheidungen. Und wir kommen zum Sport und schauen zunächst auf eine Bilanz, die ihresgleichen sucht. In der European League hat in den vergangenen 25 Jahren nur dreimal eine Mannschaft den Titel geholt, die nicht aus Deutschland kam. Und auch in diesem Jahr steht wieder ein deutsches Team dicht vor dem Triumph. Hendrik Lückhoff weiß mehr.
Ja, ein norddeutsches Team. Die SG Flensburg-Handewitt will ihren Triumph aus dem vergangenen Jahr wiederholen. Gerade läuft das Endspiel des Finalturniers in Hamburg und die Flensburger treffen auf den französischen Verein aus Montpellier. Thomas Kos ist für uns live mit dabei in der Halle. Thomas, wie sieht's aus? Ist die SG auf Kurs Titelverteidigung im zweitwichtigsten Europapokal?
Definitiv, sind jetzt gerade im Angriff. Zweite Halbzeit angepfiffen, gerade 2 Minuten rum. Und Sie hören den Jubel hier, die über 2000 unter den 11.000 Fans sehen das nächste Tor. 21:13. Das ist ein ganz, ganz starker Auftritt der SG Flensburg-Handewitt. Sie können sich auf Ihren Torwart verlassen. Kevin Möller hält genauso gut wie im Halbfinale gestern. Und vorne, da sind Sie sehr effizient mit Ihren Chancen umgegangen gegen den französischen Pokalsieger. Und deshalb diese klare Führung zur Halbzeit 6:4. Jetzt 21:13. Und es sieht sehr, sehr gut aus, dass sie den Titel verteidigen sollen und würden. Das würde auch sehr gut sein. Nach einer verkorksten Saison in der Bundesliga läuft es überhaupt nicht. Nur Tabellensechster. Und deshalb würde dieser Titel richtig gut tun. Also sind noch 28 Minuten, aber der Vorsprung ist klar. Flensburg ist auf Kurs.
Thomas Kos live aus Hamburg. Im Spiel um Platz 3 vorhin hatte sich übrigens der THW Kiel durchgesetzt mit 37:31 gegen die MT Melsungen. Es ist das Ziel eines jeden Formel-1-Fahrers, einmal den großen Preis von Monaco gewinnen. Das Rennen auf den engen Straßen des Fürstentums bietet zwar schon lange nicht mehr das große Spektakel, aber mit einem Sieg steht man für immer weit oben in den Renngeschichtsbüchern. Und heute hat sich zum ersten Mal Lando Norris im McLaren dort eingetragen, in einem erwartungsgemäß mäßig spannenden Rennen. Volker Hirt.
Der Versuch, das Rennen durch zwei Pflichtreifenwechsel spannender zu machen, obwohl zwei Stops gar nicht nötig wären, hat nicht funktioniert. Wer am Start vorne ist und sich keine Fehler erlaubt, gewinnt das Rennen. So war es fast immer und so war es auch diesmal. Lando Norris gewinnt den Monaco Grand Prix. Leclercs Ferrari war am Ende des Rennens zwar schneller, aber aufgrund mangelnder Überholmöglichkeiten konnte er den Sieg des Briten nicht verhindern. Er wurde Zweiter vor Oscar Piastri, der weiterhin, jetzt mit 3 Punkten, vor seinem Teamkollegen Norris die WM-Wertung anführt. Vierter im Rennen wurde Weltmeister Max Verstappen, die Mercedes weit abgeschlagen. Nico Hülkenberg wurde 16.
In der Basketball-Bundesliga stehen die Löwen Braunschweig dicht vor dem Einzug ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Niedersachsen haben im dritten Spiel ihrer Viertelfinalserie den zweiten Sieg gegen Würzburg geholt. Mit 80:75 setzten sich die Braunschweiger um Sananda Fru durch.
Ich würde sagen, sehr hart umkämpft. Also es war kein einfaches Spiel, die ganze Zeit über knapp, viel kämpfen. Ein ekliges Spiel, würde ich sagen, aber so mögen wir das, so gefällt uns das, das brauchen wir. Und am Ende haben wir es geschafft, zum Ende vorne zu stehen, deswegen solide.
Damit fehlt den Braunschweigern nur noch ein Sieg in der Serie zum Halbfinaleinzug. Das nächste Spiel in Würzburg steht am Dienstag an. Und bei den French Open der Tennisprofis steht Eva Lys in der zweiten Runde. Die 23-jährige Hamburgerin gewann ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Stearns überraschend glatt in 2 Sätzen. Schon nach dem ersten Tag raus in Paris sind dagegen Laura Siegemund und Yannick Hanfmann.
Vielen Dank, Hendrik Lückhoff. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntagabend.